Live after Lehramt.
Bin aufgestanden und habe gesagt, ich werde jetzt kündigen. Ich muss jetzt den Cut machen. Ich habe nichts, aber ich kann auch nicht weitermachen. Es muss sich jetzt eine Tür öffnen und dafür muss ich jetzt wahrscheinlich diese Tür schließen. Natürlich hatte ich Angst. Wie soll das ohne Angst funktionieren? Das geht gar nicht. Das war halt auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, die gehört dazu. Natürlich ist die da. Und das konnte ich für mich dann annehmen und habe mir selber gesagt, ja, du bist da, aber der Mut ist halt auch da. Dass ich da dann halt meinen Fokus drauf gelegt habe. Und dann habe ich das mit der Kündigung auch so durchgezogen. Die Angst war da, aber es war kein Zweifel.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Ich habe heute mal wieder eine Folge, in der ich eine Gästin begrüßen darf, nämlich die liebe Pea, die ich schon seit geraumer Zeit kenne. Und gerade haben wir uns schon so ein bisschen unterhalten und so resümiert, Mensch, das war aber jetzt echt schon lang, ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und darüber wollen wir heute reden, Pea. Wie schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo Isabelle. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das ist für mich was ganz Besonderes, weil dein Podcast mich tatsächlich auch ja sehr lange begleitet hat und mir sehr viel Inspiration gegeben hat auf meinem Weg. Und ja, jetzt selber dabei zu sein, ist ja für mich etwas sehr Außergewöhnliches und Besonderes. Da freue ich mich schön. Sehr drüber.
Das freut mich. Ja, cool. Ich mag immer so Full-Circle-Moments. Ab und zu sagen das Interviewpartnerinnen mal, ach, ich habe das immer gehört und jetzt bin ich hier auch. Und genau, und wir kennen uns wirklich schon lange. Ich habe es jetzt gerade mal so zurückverfolgt. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, also ihr lieben Hörer, ne, für euch ist das heute, das wird der 2. März sein. Und jetzt habe ich mal angeschaut, wann wir eigentlich begonnen haben, miteinander zu arbeiten. Und da habe ich unseren Coaching-Vertrag gefunden. Was glaubst du, wann der unterschrieben wurde, Pea?
Also ich kann es, glaube ich, nicht mehr genau datieren, aber es müsste ja so 2021 irgendwann im Frühjahr gewesen sein.
Es war der 1. März 2021. Ah, ja. Also wirklich 5 Jahre. Also wir reden jetzt wirklich über einen 5-Jahres-Zeitraum. Und damit bist du, glaube ich, auch die Gästin hier im Podcast, wo wir so auf die längste Entwicklungshistorie schauen können. Denn ab Ausstieg und dann so, wie hat sich das entwickelt? Ich werde ganz oft gefragt, naja, okay, wie entwickelt sich das denn, wenn die Leute dann raus sind? Und auf wie viele Jahre kannst du da zurückgucken in der Begleitung deiner Kundinnen und Kunden? Ich glaube, damit bist du schon wirklich jemand, die fast so in den Anfängen meiner Coaching-Zeit, obwohl 21 war ich auch schon ein bisschen am Start, aber wo wir echt auf eine lange Periode gucken können, was da für Schritte passiert sind, was dazu geführt hat, dass du nächste Schritte machen konntest und so. Ne? Da freue ich mich heute richtig drauf. Genau, wir sind immer noch so ein bisschen in Kontakt geblieben, auch teilweise über Instagram. Und da hast du mir so vor 2 Jahren oder vor einem Jahr etwa geschrieben, mein Hobby durfte zum Beruf werden. Das ist so viel mehr, als ich damals gewagt hatte zu träumen. Rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr froh darüber bin, den Schritt damals gewagt zu haben, sonst wäre all das gar nicht möglich gewesen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, welches Hobby denn eigentlich?
Ja, also mein großes Hobby, oder ich würde auch sagen, es ist mehr als ein Hobby, das sind die Pferde. Von klein auf eigentlich schon gewesen. Das hat mich auch mein Leben lang begleitet und es ist ein sehr teures Hobby. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Geldfresser ist und nicht etwas, womit man Geld verdienen kann. Ja, manchmal entwickelt sich das Leben dann aber doch in eine Richtung, die man am Anfang so nicht vermutet hat oder es auch so nicht, also gar nicht in der Lage war, das so zu glauben. Ja.
Okay, das heißt, du bist so richtig von Kindesbeinen an kleine Reiterin gewesen und dann mit Pflegepferd, wie man das sich so vorstellt, ne, in der Wendy-Romantik.
Genau. Ja, so eine kleine Wendy mit wirklich auch kleinen Ponys angefangen, die rotzefrech waren. Und ja, dann immer weiter da reingewachsen. Irgendwann haben wir ein Pony übernommen, weil das drohte, ja, dann auch zum Abdecker zu müssen. Das war auch sehr verhaltensoriginell, das Pferd, und auch sehr herausfordernd. Und rückblickend würde ich auch sagen, für Kinder nicht unbedingt das richtige Einsteiger-Pony. Aber das hat irgendwie alles geklappt. Wir haben uns da durchgebissen. Es ist ein wunderbares Pony geworden am Ende. Ja, und so bin ich da auch immer bei geblieben. Es gab nie eine Phase in meinem Leben, wo Pferde keine Rolle mehr gespielt hätten. Ja, es hat mich so durchs durchs Leben getragen.
Wenn du sagst, wir haben das übernommen, seid ihr so eine Reiterfamilie?
Jein, also meine Mutter hatte, bevor wir Kinder kamen, ein Pferd. Das hat sie aber dann abgegeben. Dann hatten wir erstmal kein Pferd. Aber natürlich war irgendwie so ein bisschen der Bezug da, ne? Wenn irgendwo Pferde auf der Wiese waren oder so. Meine Mutter hat uns ja auch Sachen zu erklärt und hat uns auch zu Stellen hingeführt. Und im Urlaub dann sind wir mit Ponys spazieren gewesen und so. Also der Zugang war da. Wir haben dann halt im Schulbetrieb, waren wir zum Reiten angemeldet. Der wurde dann aber irgendwann aufgelöst, alle Pferde verkauft und dann war halt dieses eine Pony übrig, was halt auch wahnsinnig schlechte Erfahrungen, glaube ich, gemacht hat. Also nicht so offen dem Menschen gegenüber war, sondern eher mit Abwehr und Flucht reagiert hat. Ja, da hat mein Vater dann damals sehr spontan entschieden, okay, bevor der jetzt irgendwie vom Abdecker abgeholt wird, dann nehmen wir ihn jetzt. Das war dann eine Aufgabe für die ganze Familie erstmal.
Und dieser Bezug zu Natur und Tier, ist das auch etwas, was dich in deiner Studienwahl beeinflusst hat?
Ja, also die Biologie war halt auch ein Fach, was mir in der Schule schon Spaß gemacht hat, wo ich ja dann auch so ein bisschen mehr die Zusammenhänge verstehen konnte, einfach so ein bisschen Zugang auch zu dem wissenschaftlichen Hintergrund bekommen habe. Und das war dann auch klar, dass ich das auf Lehramt dann als Fach mit studieren werde. Die Frage war dann eher, was nehme ich noch als Zweitfach? Aber Biologie war da so das Fach, an dem ich auch immer am meisten Spaß hatte, was ich auch am liebsten unterrichtet habe.
Was war denn dein Zweitfach? Das habe ich gar nicht mehr präsent.
Deutsch.
Ah ja, okay. Dann auch, das Korrekturfach direkt dazu.
Genau, das war diese vernünftige Entscheidung, dass man doch ein Hauptfach dazu nimmt, um die Einstellungschancen zu vergrößern. Das war dann Deutsch, genau. War jetzt auch kein Fach, was mir jetzt nicht gelegen hätte. Ne? Ich habe schon geguckt, wo habe ich einen Zugang zu, aber ich würde jetzt sagen, mein Herzensfach war immer Bio.
Viele Bio-LehrerInnen sind ja Biochemie-Kombi, ne? Und damit so komplett in der MINT-Ecke. Und dann hatte ich das quasi sowohl in die Geisteswissenschaftler-Bubble als auch in die MINT-Bubble gebracht.
Genau.
Ne, dann schlagen zwei Herzen.
Ja. Genau.
Du hast wahrscheinlich auf Gymnasiallehramt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, studiert, ne? Und ihr hattet als Familie dieses Pony und dann kam Ref und irgendwann Planstelle und so ein Pony will ja auch gepflegt werden, ne? Also das hat ja einen gewissen Zeitaufwand und ich weiß, irgendwann kam noch ein zweites Pferd dazu. Wie ließ sich das mit Schule vereinen?
Also im Studium ging das alles noch. Da habe ich das alles unter einen Hut bekommen. Ich bin auch einfach ein Tiermensch. Also ich habe mir auch im Studium noch einen Hund gekauft. Da haben auch viele gesagt, studieren mit Hund und ne, muss ja auch irgendwie hinkriegen. Aber das ging alles. Das ließ sich alles gut vereinbaren. Ich muss auch sagen, so die Studienzeit war für mich auch eine besonders schöne Zeit. Ich hatte auch einen Freundeskreis, die auch Tiere hatten, wo wir uns dann mit den Hunden zum Lernen getroffen haben. Und das ließ sich alles sehr gut vereinbaren. Ich muss zwar auch viel arbeiten, um das Studium zu finanzieren, aber das war irgendwie alles recht selbstbestimmt und dann habe ich das ganz gut unter einen Hut bekommen. Schwierig wurde es tatsächlich im Referendariat. Teilweise war ich wochenlang nicht im Stall. Das zeigt mir auch rückblickend, dass da einiges nicht gestimmt hat, weil freiwillig würde ich niemals wochenlang nicht im Stall auftauchen. Und ich hatte aber auch, selbst wenn ich mal Zeit gehabt hätte, dann habe ich die zum Schlafen genutzt. Also ich hatte gar keine Energie mehr. Ich war froh, dass ich den Alltag so geschafft habe, dass ich allen Verpflichtungen nachgekommen bin, habe auch versucht, es allen recht zu machen, nur mir selber an der Stelle halt nicht mehr. Auch wenn mir das in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst war. Aber auf einmal waren dann wieder ein paar Wochen rum und einem ist aufgefallen, ich war ja gar nicht mehr im Stall. Also natürlich war das Pferd versorgt, da haben sich andere drum gekümmert. Aber ja, mir hat es halt schon sehr gefehlt. Das war so die Ausnahmezeit. Ist danach auch nie wieder so vorgekommen, dass es so über Wochen hinweg so ging.
Okay, das war im Referendariat so in der Belastungsspitze.
Genau, ja.
Und das wurde dann später besser für dich?
Ich habe es besser organisiert bekommen, weil ich diesen Prüfungsdruck halt nicht hatte. Ne? Also ich war immer so der Typ, wenn ich wusste, steht wieder ein Unterrichtsbesuch an, dann habe ich alles da reingegeben und dann habe ich alles auf die Goldwaage gelegt und dann habe ich mich da so rein verrannt, dass ich auch Zeit und Raum eigentlich völlig vergessen habe. Ich weiß noch, dass mein heutiger Ehemann, damals war er mein Freund, teilweise ins Arbeitszimmer kam, mir einen Teller auf den Tisch gestellt hat, weil er dachte, vielleicht muss die mal was essen. weil okay. Ich da einfach völlig mich vergessen und verloren habe. Das war auch sicher gar nicht in dem Ausmaß unbedingt immer nötig, aber ich wollte halt, dass jeder Unterrichtsschritt, jedes Arbeitsblatt, alles, also ich wollte halt alles absichern, es sollte alles perfekt sein. Dadurch habe ich mich dann halt völlig auf dieses eine Thema dann fokussiert und darin, ja, ich würde schon sagen, auch verloren. Und da ja ständig in Schule irgendwas ansteht und für mich war es halt auch, klar, der Unterrichtsbesuch war immer noch mal so der Höhepunkt, ne, von Prüfungsempfinden, aber auch im Ausbildungsunterricht wollte ich halt gut abliefern. Ich weiß, dass irgendwann mal ein Ausbildungslehrer zu mir gesagt hat, und den Satz, den fand ich für mich auch ganz wichtig und den habe ich auch mitgenommen. Er hat mir die Aufgabe gestellt, bitte mal eine realistische Stunde zu planen. Er hat gesagt, die nächste Stunde wird ganz realistisch. Du nimmst nichts anderes als das Schulbuch. Weil ich habe halt auch immer alles selber erstellt, weil ich immer dachte, ah, das kann man ja besser und das, ne? Und das war halt ein enormer Arbeitsaufwand und natürlich nicht realistisch, weil er hat halt auch gesagt, du hast im Alltag, du hast später viel mehr Stunden, die du halten musst. Wenn du da für jede Stunde von vorne bis hinten alles neu konzipierst, dann wirst du nicht klarkommen. Und da hat er halt auch völlig recht mitgehabt, ne? Und dann habe ich bei ihm so ein bisschen gelernt, mit dem Schulbuch zu arbeiten.
Das heißt, so die Tendenzen, über seine Grenzen zu gehen und alles sehr gut machen zu wollen, die gab es im REF schon. Und dann bist du aber in die Planstelle gegangen und so, ne? Ich habe rausgehört, dann hast du das auch besser geregelt bekommen. Und wann gab es für dich so zum ersten Mal den Moment, wo du in Frage gestellt hast, ob dieser Job dich weiter begleiten wird?
Also wenn ich ehrlich bin, kam der Moment schon recht früh. Ich wollte es mir, glaube ich, nicht so eingestehen, weil es zieht ja einfach einen wahnsinnigen Rattenschwanz nach sich, wenn man sich das so bewusst macht. Also ich habe im Referendariat schon sehr hinterfragt, ob das alles so sinnvoll ist. Habe dann aber immer noch gedacht, naja, ich bin ja Neuling, und dann hat man ja immer noch so, dass man denkt, man muss erstmal reinkommen. Und die Zeit wollte ich mir halt auch geben, und das ist ja auch völlig okay. Also ich war halt auch immer in der Situation, ich habe zu einem Zeitpunkt mein Referendariat beendet, also uns wurde im Referendariat schon immer gesagt, es ist Stellenknappheit, ihr könnt froh sein, wenn ihr überhaupt irgendwas findet. Es war tatsächlich auch so, also für meine Fächer war eigentlich kaum was ausgeschrieben. Ich bin dann halt auch erstmal in eine Vertretungsstelle, und das war aber auch nur eine Teilzeitstelle. Das war für mich aber in dem Moment ein Vorteil, weil ich dadurch ein bisschen Zeit gewonnen hatte auch, ne? Also ich hatte natürlich weniger Geld, aber auch ein bisschen Zeit gewonnen, um erstmal auch wieder so ein bisschen durchzuatmen und mal wieder auch dem Hobby mehr nachgehen zu können und sich so ein bisschen zu sortieren. Wobei mein Mann wahrscheinlich sagen würde, ja, du hast zwar in Teilzeit gearbeitet, aber du warst trotzdem Vollzeit am Arbeiten, war das halt mal wieder ein Wochenende. Ne? Okay. Dann war das aber so, dass ich dann eine Planstelle dann in Aussicht hatte, mich darauf beworben hatte, aber ich hatte halt immer das Gefühl, ich muss jetzt besonders dankbar sein, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man jetzt eine Planstelle bekommt. Und vor diesem Hintergrund, dieser besonderen Demut und Dankbarkeit, war ich halt noch weniger frei, mir Gedanken einzugestehen, ne, das zu hinterfragen oder auch zu sagen, das ist vielleicht gar nicht so toll. Weil ich hatte so dieses Mindset, das ist jetzt ein Geschenk, dass ich das überhaupt hier machen kann. Und das hat bei mir halt auch so ausgelöst, es dann wirklich allen recht machen zu wollen und zu zeigen, dass ich das verdient habe, diese Stelle jetzt zu bekommen. Also das ist eine ganz andere Einstellung, als ich das dann irgendwann entwickelt habe. Und da gab es auch kein Nein sagen für mich. Ne? Natürlich habe ich alles gemacht. Und das war dann auch wieder der Moment, wo es wieder ein bisschen schwieriger wurde, wo ich dann auch teilweise sehr vereinnahmt war und auch durch ein paar unglückliche Umstände dann auch als Junglehrerin zwei Klassenleitungen gleichzeitig hatte und da dann doch ein bisschen ins Straucheln gekommen bin und irgendwann auch gemerkt habe, ich kann mich noch so anstrengen, allen gerecht zu werden, ich schaffe es nicht. Habe das erstmal aber so auf meine eigene Unfähigkeit, weil andere schaffen das ja auch, ne? Und das war ein sehr langer Prozess, um da dann auch mal ja die Verantwortung woanders zu suchen und auch mal Nein zu sagen, wo ich dann aber auch irgendwann zu in der Lage war. Also irgendwann konnte ich das, ne? sagen, das kann ich jetzt nicht noch on top leisten, das geht jetzt nicht.
Ja. Und wenn sich Hörer und Hörerinnen jetzt fragen, hä, wieso, aber es ist doch Lehrermangel, da müssen doch die Stellen auf der Straße liegen. Nee, nicht an jeder Schulform. Ne? Bei Gymnasiallehrern gibt es eigentlich eher eine Schwemme, während an Grundschulen natürlich dieser Lehrermangel besteht. Und wir reden jetzt über NRW. Ich habe auch den Eindruck, also da hat man es schon nicht leicht, noch an Planstellen zu kommen. Von daher, ja, dieses, ja, jetzt beweise ich auch, dass ich die Stelle verdient habe. Da kann ich total mitgehen, dass war bei mir auch ähnlich, weil ich auch übernommen wurde von meiner Schule. Und dann will man ja auch beweisen, dass die mit Recht auf einen vertraut haben. Und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, ja, und dann kam die Planstelle und dann war das für mich so eine Belohnung, dass ich mir dann noch ein Pferd kaufte. Also es gab dieses Familienpferd und mit der Planstelle, die ja auch finanziell Zuwachs bedeutet, war das für dich immer so ein Sehnsuchtsziel, wenn die Planstelle kommt, dann eigenes Pferd?
Ja, also das war für mich so, dass ich gedacht habe, ja, dann habe ich den Ausgleich. Also dann kann ich da so meinem Ding nachgehen als Ausgleich zur Schule. Habe ja gleichzeitig die finanzielle Sicherheit, das auch stemmen zu können, weil das natürlich auch ein Punkt war, ne? Also ich hätte vorher auch das Geld einfach nicht gehabt. So, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen war das für mich so ein ganz wichtiges Ziel. Wenn ich dann die Vollzeitstelle habe und verbeamtet bin, dann darf ich mich nach einem Pferd umgucken.
Und das Pferd wird mich dann auch ja dazu zwingen, das war irgendwann so den Unterricht mit der Vorbereitung zu beenden und dann zum Stall zu gehen.
Tatsächlich war das so mein Glaube, ne, das Pferd wird es schon richten, dass ich dann auch mal Feierabend mache.
Ja. Ah, okay. Und wie hast du es dann im Alltag hinbekommen? Also wie stelle ich mir das vor? Du kamst aus der Schule und dann bist du direkt zum Stall durchgefahren?
Nee, tatsächlich war ich immer der Typ, dass ich gedacht habe, nach der Schule erstmal abarbeiten, was nötig ist und dann den nächsten Tag fertig zu haben, mindestens den nächsten Tag und dann zum Pferd. Also ich war trotz Lehrerdasein eigentlich immer abends erst im Stall. Das hat schon funktioniert. War natürlich manchmal viel, gerade auch in so Korrekturphasen. Ne, da habe ich manchmal gedacht, so, boah, jetzt noch Stallprogramm. Also, weil es ist natürlich auch einfach Arbeit. Also ein Pferd ist auch Arbeit. Es muss versorgt werden. Trotzdem hat es mir immer gut getan, weil ich kam raus, ich war in der frischen Luft und nur am Schreibtisch sitzen, wie ich es dann da teilweise im Referendariat betrieben habe. Bis ich dann ins Bett bin, habe ich ja, also ich habe den Rechner runtergefahren, bin dann ins Bett gegangen. Das ist einfach auch nicht gut. So, und das habe ich ja dann auch gemerkt. Natürlich musste ich dann auch Abstriche machen. Hatte aber ja auch im Ref schon so ein bisschen gelernt, wie man dann auch Unterricht ein bisschen zeitsparender planen kann. Weil ich auch Glück hatte mit Ausbildungslehrern, die da einen realistischen Blick drauf hatten. So habe ich das dann hinbekommen. Ne?
Und als wir 2021 begonnen haben, gemeinsam zu arbeiten, habe ich mal so rekapituliert, das war im Grunde das nach dem ersten Jahr Corona, ne? Also eigentlich so mittendrin im Corona-Winter. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt?
Corona war für mich jetzt kein entscheidender Punkt in der Entscheidungsfindung. Es hat mir natürlich nochmal so die Schwächen auch vor Augen geführt, die da im System auch vorliegen. Mir ist da auch bewusst geworden, wie sehr mich auch morgens dieser Berufsverkehr und dieses irgendwie zur Schule kommen und bloß rechtzeitig da sein, das hat mir für Corona eher auch nochmal vor Augen geführt, wie mich das auch gestresst hat im Alltag, weil das habe ich mir so nie bewusst gemacht. Da musste ich ja dann nicht mehr durch den Berufsverkehr, sondern nur meinen Rechner hochfahren. Mhm. Aber gleichzeitig fand ich das natürlich auch total schwierig, so weg von den Schülern da. Also der Kontakt fehlte halt einfach. Also es gab da jetzt durch Corona nicht irgendwie eine entscheidende Erkenntnis. Man hat sich immer weiter so entwickelt eigentlich, unabhängig davon auch.
Und hast du die Zusammenarbeit schon begonnen mit dem Ziel, den Beruf zu wechseln oder mit dem Ziel, erstmal so zu gucken?
Ich hatte da schon das Ziel, den Beruf zu wechseln. Ich habe aber keine Möglichkeit gesehen. Ich war sehr der Sicherheit verhaftet, in einem ungesunden Ausmaß, würde ich sagen. Habe immer gedacht, okay, ich muss die Sicherheit aufgeben und das kann ich irgendwie nicht. Und hatte immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden und ich glaube, das geht ja vielen so, die da hadern. Damit bin ich ja kein Einzelfall. Also ich hatte vorher auch immer so den Eindruck, aussteigen, das können welche, die schon Geld haben, wo familiär vielleicht irgendwie ein Polster da ist, die Unterstützung bekommen von außerhalb, aber ja nicht ich, ich muss mir das ja irgendwie alles selber finanzieren. Hatte da halt auch so ein paar Glaubenssätze und habe dann einfach gemerkt, ich komme da nicht so raus. Ich brauche, glaube ich, mal einen anderen Input, weil man unterhält sich dann mit Kollegen darüber, aber die haben ja das gleiche Mindset. Teilweise noch heftiger sogar. Dann hat man eher Gespräche, wo man hinterher rausgeht und denkt so, oh Gott, ja, stimmt, das Korsett ist noch enger geworden, weil ich habe echt keine Wahl. Das hat mir halt gar nicht gut getan. Und das war für mich auch ein riesen Gamechanger, dann mit Menschen zu sprechen, die einfach anders denken. Ich meine, ich habe das große Glück, dass ich familiär jetzt, also da hat keiner das irgendwie verurteilt, dass ich zweifle oder so. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich wurde immer verstanden und gehört. Und auch bestärkt darin, meinem Eindruck zu vertrauen. Weil man denkt ja auch oft so, irgendwie alle anderen schaffen das und finden das gut und sagen auch, es ist halt so, ne, und akzeptieren das so und ich kann das irgendwie nicht. Was stimmt denn nicht mit mir? Ne? Und da war ich, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben, dass so in meinem Freundes- und Familienkreis da sehr viel Offenheit bestanden hat und auch keiner gesagt hat, du bist irgendwie komisch oder dass du das hinterfragst, ne? Bleib doch mal dabei, ist doch sicher, sei doch froh. Sondern es war immer ein offenes Ohr da und es wurde auch immer unterstützt zu sagen, dann sei doch mal mutig. Ich weiß noch, meine Schwester hat mir irgendwann so einen kleinen Aufsteller geschenkt, da stand drauf, es wird Zeit, Mutausbrüche zu haben. Ich habe halt immer so, ne, gesagt, das beschäftigt mich, aber ich hatte halt nie diesen Mutausbruch, weil dann kam die Angst. Ne? Ich bin halt auch so groß geworden, phasenweise mit sehr viel finanziellen Nöten und Ängsten in meiner Kindheit. Und ich wollte das halt unbedingt vermeiden, nochmal in eine finanzielle Notlage zu geraten. Wobei ich auch sagen muss, wir haben das auch alles sehr gut hingekriegt. Trotzdem war mein Bestreben, ich muss absolute finanzielle Sicherheit erlangen. Das war für mich dann eine ganz große Hürde, zu sagen, okay, vielleicht kann ich die Sicherheit auch noch woanders finden. Das war dann halt auch das Coaching, was für mich da so entscheidend war, weil man da nochmal systematisch drauf geguckt hat, weil man kann natürlich in Gesprächen viele Erkenntnisse erlangen, aber dieses systematisch nochmal draufschauen, auch so die komplette Metaperspektive einnehmen und zu sagen, okay, was sind meine Werte, was hält mich, was sind die Optionen, da mal so systematisch drauf zu schauen, weil ich habe in meiner eigenen Bubble eigentlich immer nur gedacht, okay, ich muss erstmal einen perfekten anderen Job haben, der mir genau die Sicherheit bietet, damit ich das aufgeben kann, und den habe ich ja nicht gefunden, ich wusste ja noch nicht mehr, wonach ich suchen soll, aber das lag halt auch daran, dass ich mir meiner Fähigkeiten nicht bewusst war. Ich war mir bewusst, ich habe ein Referendariat und ein Studium hinter mir im Bereich Lehramt, aber was darüber hinaus, dessen war ich mir gar nicht bewusst.
Zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir noch in so Kleingruppen gearbeitet und ich hatte ein Buddy-Prinzip eingeführt, weil ich so dachte, ach, das tut bestimmt ganz gut, wenn man mal so einen hat, mit dem man das gemeinsam bestreitet. Und das war die Katharina in deinem Fall. Ja. Grüße gehen raus, Katharina, wenn du diese Folge hörst, da bin ich ganz sicher, dass du die hörst.
Ich grüße sie auch, die Katharina.
Und ich weiß, bei euch beiden hat sich da auch wirklich eine Freundschaft entwickelt, ne? Wie hat dieser Kontakt, dieser engere Kontakt dazu beigetragen, dass du den Weg beschritten bist, so wie du ihn gegangen bist?
Das wurde ja zugelost mit den Buddies. Wir hatten eine Vorstellungsrunde und dann wurde zugelost, wer wen kriegt. Und ich habe so gehofft, dass es die Katharina wird, weil ich schon in der Vorstellungsrunde gemerkt habe, die ist mir total sympathisch, mit der kann ich bestimmt reden. Dann hatte ich halt auch das Glück, dass wir so zugelost wurden und so war es dann auch. Also wir haben einen Riesenaustausch, der uns durch alle Phasen des Ausstiegs begleitet hat und so viele Erkenntnisse, die wir miteinander geteilt haben, die der eine hatte, wo der andere von profitieren konnte. Aber auch so viele Momente des Zweifelns, ne, wo wir uns gegenseitig getragen haben. Also man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Also für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ich auch immer die Möglichkeit hatte, auf einem kurzen Weg Kontakt aufzunehmen, wenn ich gerade gemerkt habe, ich weiß gerade nicht weiter, ich stecke gerade irgendwie fest. Was ist der nächste Schritt? Was denkst du darüber? Das hat mir unheimlich viel gebracht und es ist ja auch heute noch so, dass wir uns austauschen. Das ist auch, was ich gar nicht mehr missen möchte, weil man einfach auch dasselbe Ziel hat in dem Moment. Halt nicht mehr, wie ich eben beschrieben habe, in so einer Bubble dann verharrt, wo man sich eigentlich gebetsmühlenartig gegenseitig wiederholt, warum das doch total gut ist, in diesem System zu sein und was die Vorteile sind und wie böse da draußen auch alles laufen kann. Ne? Dann gibt es ja auch immer Horrorgeschichten von irgendwem, der plötzlich entlassen wurde. Und da tut es unheimlich gut, wenn man mit Menschen spricht, die, ich habe es dann halt auch irgendwann für mich so benannt, in Möglichkeiten denken und nicht in Beschränkungen oder in Begrenzungen. Das war für mich halt ein riesen Gamechanger. Also sich auch selber in Gedanken nicht mehr zu sagen, warum geht das nicht, sondern zu fragen, wie geht das? Das ist macht einen unheimlichen Unterschied.
Das erinnert mich an ein Bild von Fliege und Biene. Ich mache gerade eine Mastercoach-Ausbildung. Das heißt, ich level gerade noch mal so ein bisschen ab in der Professionalisierung. Und es gibt im Coaching den Fliegenfokus und den Bienenfokus. Wenn du über eine blühende Wiese fliegst, die Fliege findet immer den Kuhfladen. Und wenn du über eine Müllhalde fliegst, die Biene findet den blühenden Rittersporn und den Löwenzahn, der da doch irgendwie ist, ne? Das heißt, es geht wirklich viel um Fokusverschiebung, um Möglichkeiten sehen, ne?
Genau.
Ja. Und Katharina war dir sogar dann zeitlich einen Schritt voraus und hat den Absprung früher gemacht, als wir alle das dachten.
Ja.
Wann war bei dir der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, Kündigung geht raus?
Das war jetzt nichts, was irgendwie spontan kam, ganz im Gegenteil, ne? Also es war ein ganz langer Prozess und ich habe auch am Ende des Coachings ja noch, ich glaube, ein gutes Jahr oder noch länger in Schule noch gearbeitet. Also das hat halt alles nachwirken müssen erstmal. So, ich glaube, was die Zeit für mich erforderlich gemacht hat, war halt auch die große, große Angst. Also ich hatte wahnsinnig viel Angst. Und wir haben immer alle gesagt, jetzt im Nachgang, ich wäre so mutig. Ich habe mich nie als mutig empfunden. Ich war wahnsinnig ängstlich, was das anging. Ich hatte dann auch wirklich mit Existenzängsten zu tun. Ich habe mir Worst-Case-Szenarien ausgedacht. Die waren einfach nur furchtbar und haben mich da halt total von abgehalten. Und ich habe dann aber immer so gedacht, okay, meine Lösung ist, ich finde den perfekten Job und dann gehe ich raus. Und im Coaching hat sich eigentlich schon rauskristallisiert, das ist der falsche Ansatz. So, ne? Du brauchst natürlich etwas, um raus zu können, aber das muss nicht, also jetzt das Perfekte zu suchen, das darf sich auch entwickeln. Und an dem Punkt war ich schon, aber ich hatte auch noch nicht, wie ich es dann für mich immer bezeichnet habe, diese Treppe raus, ne? Dass ich da einfach so einen bequemen Ausstieg habe. Das hatte ich halt nicht. Und deswegen habe ich gedacht, das muss aber zumindest kommen. Also ich habe so einen kleinen Pausensessel, wo ich mich manchmal hinsetze, um Pause zu machen. Und ich hatte mir das so eingerichtet, dass alle Schulsachen hinter dem Sessel sind, dass ich die nicht sehe, wenn ich Pause mache. Und der Sessel so ausgerichtet ist, dass ich das sehe, was mir wichtig ist, mit Inhalten, mit denen ich mich schon beschäftigt hatte. Ich hatte ja auch schon angefangen, nebenberuflich eine private Weiterbildung zu machen. Und die Sachen, die standen da, dass ich die sehe, wo es mich hinzieht, dass ich da einen Blick drauf habe. Und wir hatten Sommerferien und ich saß auf diesem Sessel und habe da hingeguckt und habe auf einmal gedacht, so, boah, wir haben schon 2 Wochen rum. Wenn das jetzt weiter so schnell geht, dann ist ja bald schon wieder Schule. Und bei dem Gedanken habe ich mich erwischt und habe gedacht, so, was läuft da schief bei dir, dass du jetzt schon die Tage zählst und die Ferien gar nicht genießt, dann war das Gefühl auf einmal so, so krass intensiv, dass ich jetzt den Schlussstrich ziehen muss, dass ich mich da nicht mehr gegen wehren konnte. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich ganz nervös wurde, bin aufgestanden und habe gesagt, ich werde jetzt kündigen. Ich muss jetzt den Cut machen. Ich habe nichts, aber ich kann auch nicht weitermachen. Es muss sich jetzt eine Tür öffnen und dafür muss ich jetzt wahrscheinlich diese Tür schließen. Und ich habe dann noch am selben Tag meinen Schulleiter angerufen, der natürlich nicht in der Schule war, weil ja Sommerferien waren, aber ich habe halt gedacht, ich versuche mal. Ich kann das gar nicht so genau erklären, aber es musste raus. Ja, und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und er hat mich dann zurückgerufen und gefragt, ob es mir gut geht, weil ich glaube, er hat gedacht, die fiebert oder irgendwas stimmt mit dem nicht.
Oh Gott, Pia, stehst du auf der Brücke? Ja. Soll ich wen anrufen?
Und ich habe, ich konnte diese Frage aber mit so frei mir damit beantworten, ja, es geht mir richtig gut. Und da war für mich auch klar, es ist die richtige Entscheidung. Natürlich hatte ich Angst, aber das war halt auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, die gehört dazu, natürlich ist die da. Wie soll das ohne Angst funktionieren? Das geht gar nicht. Und das konnte ich für mich dann annehmen und habe mir selber gesagt, ja, du bist da, aber der Mut ist halt auch da. Dass ich da dann halt meinen Fokus drauf gelegt habe. Und dann habe ich das mit der Kündigung auch so durchgezogen. Die Angst war da, aber es war kein Zweifel. Und ich glaube, das war auch nochmal so ganz wichtig für mich zu unterscheiden, ist das jetzt Angst oder Zweifel? Das ist nicht immer so eindeutig. Aber für mich war dann auf einmal sehr klar, das ist die Angst, das ist nicht der Zweifel. Die Schulleitung hatte mich dann noch gebeten, das Halbjahr noch komplett zu machen. Das war für mich dann auch an der Stelle, dass ich gedacht habe, okay, das kriegen wir hin, dann kriegen wir einen vernünftigen Abschluss hin. Da war mir auch dran gelegen und ich mochte ja auch meine Kollegen, ich mochte die Schule. Deswegen war mir auch wichtig, dass ich da vernünftig rausgehe und die da auch nicht im Regen stehen lasse. Ein paar Tage später, auch noch in den Sommerferien, kam dann halt ein Anruf, ob ich Interesse hätte, ja, an einer befristeten Stelle an der Uni erstmal anzufangen, in der Biologiedidaktik. Und das war dann die Tür auf einmal, die vorher nie da war. Und wo ich auch rückblickend sagen muss, krass, wenn ich mir so meine Historie angucke, dass ich ohne Alternative gekündigt habe, das macht mich bis heute ein bisschen schwindelig, aber sich halt so richtig angefühlt. Und dann war die Alternative ja da. Und dann war ich auch nicht mehr so nervös, was wird denn jetzt aus mir, wenn dieses Schulhalbjahr rum ist, sondern ich wusste, es geht erstmal weiter. Ne? Natürlich auch nicht auf lange Sicht, es war befristet und von außen betrachtet macht es vielleicht auch überhaupt keinen Sinn, eine Lebenszeitverbeamtung durch eine befristete Stelle zu ersetzen, aber ich kann halt von innen heraus sagen, es war das Beste, was ich machen konnte.
Und diese Stelle, die wurde so an dich herangetragen?
Das war unter der Professorin, wo ich selber studiert habe, das heißt, man kannte sich und eine Kollegin von mir war halt an der Uni abgeordnet, mit der hatte ich auch irgendwann mal darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen am Hadern bin und dann hatte sie halt gedacht, sie fragt einfach mal, ne? Also sie wusste auch nichts von meiner Kündigung oder so, und sie hat nur gedacht, sie fragt einfach mal, vielleicht, ne? Ist ja Interesse da.
Und du hattest gerade schon so im Nebensatz erwähnt, ja, ich hatte dann auch schon im privaten Bereich so eine Weiterbildung begonnen.
Also ich habe angefangen mit einer Hufbearbeitungsausbildung für Barhufbearbeitung. Das ist anfangs noch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil ich meine Pferde Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das also mir wahnsinnig viel Spaß macht, auch wahnsinnig viel theoretisches Wissen erfordert. Also gar nicht nur, ne, diese ausführende Praxis, was natürlich auch entscheidend wichtig ist, aber auch sehr viel fundiertes theoretisches Wissen, wo ich dann auch gemerkt habe, es macht mir unheimlich viel Spaß, mich da einzudenken und einzuarbeiten und das zu lernen. Habe dann im Zuge der Ausbildung auch relativ schnell gemerkt, wenn ich jetzt nur bei den eigenen Pferden bleibe, dann lerne ich zu wenig, weil jedes Pferd hat individuelle Probleme, hat nochmal eine ganz andere Hufsituation. Ich muss mich da ein bisschen breiter aufstellen, um wirklich was zu lernen, um wirklich was mitzunehmen, weil sonst bin ich am Ende Experte für meine Pferde, aber kein Experte für Hufe. Dann habe ich das so ein bisschen ausgeweitet und dann wurde das zu so einem kleinen Nebengewerbe. Ne? Noch in Schulzeit hat das angefangen zu wachsen. Da war ich dabei, die Ausbildung auch zu machen. Die habe ich dann hinterher abgeschlossen und dann halt so ein bisschen angefangen, auch Kundenpferde mit zu bearbeiten. Andererseits ist es auch eine sehr körperlich anspruchsvolle Arbeit, sodass ich da auch mir bewusst war, dass ich das jetzt nicht hauptberuflich ausweiten kann, weil ich dann einfach das körperlich nicht schaffe. Aber so als kleine Nebentätigkeit, also mein Ziel war immer, dass ich die Stallmiete für mein Pferd zusammenkriege darüber. Das Ziel habe ich dann auch irgendwann erreicht. So fing das an. Ich war dadurch natürlich auch in einer anderen Bubble. Ich bin auf einmal auf Leute getroffen, die es für realistisch hielten, sich im Pferdebereich selbstständig zu machen. Da waren für mich wichtige Begegnungen, weil mir das nochmal Möglichkeiten aufgezeigt hat, die ich vorher so nicht gesehen habe. Wenn man dann in so einer Bubble drin ist, die sagen, natürlich kannst du ja auch noch weiterbilden, kannst du auch noch das oder das machen, dann kriegt man doch auch noch mal andere Denkanstöße. Ne? Und dann habe ich mich auch mal getraut, einfach mal mutig in die Richtung zu denken und nicht immer direkt so die Schranke vor, ja, Träumerei, ne? Kleines Pferdemädchen und jetzt willst du damit noch Geld verdienen. Also so. Man kann sich ja auch selber sehr gut kleinreden. Damit habe ich dann mal so ein bisschen aufgehört und mal geguckt, was kann ich eigentlich auch schon, was bringe ich mit und wo möchte ich noch mehr lernen? Weil Lernen ist ja eigentlich was total Schönes und es macht unheimlich viel Spaß. Dann war bei mir halt immer die nächste Frage, wer kann mir das denn beibringen? Wer hat denn die Kompetenzen und die Erfahrungen, dass ich auch bei den richtigen Leuten lerne? Durch diese Fragen, die ich mir da gestellt habe, bin ich halt mehr und mehr da reingekommen und habe Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt und Gespräche geführt. So kam das.
Und du hast mega viele Weiterbildungen gemacht dann in dem Bereich, ne? Ich habe das ja mal irgendwo aufgelistet gesehen. Da war ich total beeindruckt, was du mittlerweile da an Professionalisierung aufgebaut hast. Und das beobachte ich auch ganz häufig, dass wenn man mal startet, sich in einem Bereich so weiterzubilden, in einer Präsenzweiterbildung auch, wo man die Leute echt mal trifft, die Interesse an diesem Thema haben und mit ganz unterschiedlichen Lebenshistorien jetzt kommen, zusammen für dieses Thema, weil sie da sich professionalisieren wollen, dann bekommt man ja plötzlich Input und dann sieht man Chancen. Genau. Da gibt es ja dann auch Dozenten, die sind Role Models, die haben natürlich auch eine Branchenkenntnis und die können einem plötzlich so einen Horizont des Realistischen aufmachen, wo man sofort vorher dachte, ah, das geht gar nicht. Doch, die sind living proof, ja, genau. Es geht. Das gibt einem so richtig Input. Und was ich dir gerade mal spiegeln wollte, das ist ein Gedanke, der kam mir jetzt spontan. Du hast jetzt ganz viel über Angst gesprochen, ne? Also wenn ich einem Pferd gegenüberstehe, dann habe ich Angst. Ja. Gerade Pferde, ne? Das sind so große Tiere, die sind schwer, die sind kräftig. Für mich haben die auch eine Körpersprache, die ich kaum lesen kann. Also für mich ist ein Pferd grundsätzlich erstmal suspekt. Ich habe tierisch Respekt vor einem Pferd. Und ich weiß, du musst mit so einem Pferd auch ziemlich körperlich sein. Und so ein Standing haben, weil das Pferd ja auch ganz viel auf deine nonverbale Körpersprache reagiert. Ne? Und das Pferd sieht natürlich, wenn du Angst hast oder wenn du eben ihm nicht genug Paroli bietest und nutzt das aus. Ne? Hab das so ein bisschen nachverfolgt, weil meine Tochter auch eine Zeit lang zarte Anfänge des Reitens gemacht hat. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich selbst vor so einem Pony kusche. Und da habe ich immer gedacht, boah, mein größter Respekt vor Pferdemädchen, die so belächelt sind, wie krass muss man drauf sein, als Kind sich so einem großen Tier mit so viel Selbstbewusstsein zu stellen. Das fordert einem richtig Mut ab. Das wollte ich dir gerade nochmal spiegeln, weil wir haben so viel über Angst geredet und in diesem Bereich bin ich der Meinung, das erfordert so viel Mut und Überzeugung. Das zeigt mir auch nochmal, man hat so einen Tunnelblick auf seine Ressourcen, ne? Und zieht sich dann so an, ja, ich bin halt ein ängstlicher Mensch. Wo sind die Gegenbeweise in deinem Leben? Vielleicht bist du in einem Bereich, da gibt es halt Ängste, aber es gibt doch Bereiche, da gibt es Gegenbeweise. Du bist doch nicht ein ganzheitlich ängstlicher Mensch. Genau, ja, genau. Aber das wurde mir gerade im Gespräch nochmal so deutlich, wie krass du diese Ressource hast.
Ja, Mut. Aber ich glaube, das hängt auch sehr damit zusammen und das kann man vielleicht auch übertragen, auch auf andere Bereiche oder auch auf den ganzen sich neu positionieren im Arbeitsleben. Das einschätzen können ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich glaube, diese große Angst, dass ich diesen sicheren Job nicht kündigen kann, war auch mangelnde Einschätzungsfähigkeit dessen, was noch möglich ist oder was das noch erfordert. Und das ist ja beim Pferd eigentlich nichts anderes. Wenn ich es einschätzen kann, dann sehe ich ja vorher, ne, ob jetzt eine Gefahr droht oder so und kann entsprechend reagieren und mich schützen. Und ich glaube, das kann man ein bisschen darauf übertragen, auf den Ausstieg. Als diese ängstliche Person auch wahrgenommen habe, da war ich in einem Zustand, dass ich es nicht einschätzen konnte. Für mich war das eine potenziell einfach riesige Gefahr, wie halt ein großes Pferd, was vor einem steht und wo man nicht weiß, was macht das als nächstes, aus der Schule rauszugehen. Durchs Coaching habe ich gelernt, das besser einschätzen zu können. Und dadurch ist die Angst weniger geworden. Also das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn ich nicht direkt nach dem Coaching rausgegangen bin, das habe ich ja mit mir getragen, das hat weitergearbeitet. Und ich habe weiter daran gearbeitet, auch inspiriert aus unserer Zusammenarbeit, die Dinge besser einschätzen zu können und zu gucken, was brauche ich denn, damit die Angst weniger wird. Ne? Ich brauche zum Beispiel eine Finanzberatung. Ich habe von Finanzen überhaupt keine Ahnung gehabt. Und das hat es aber auch für mich noch unsicherer gemacht. Genauso, ja, wie man beim Pferd die Körpersprache lernt, lernt man dann, ne, so an solchen Dingen die Situation für sich bewerten und einschätzen zu können und danach handeln zu können. Und das macht einen handlungsfähig.
Angst ist ja so ein zukunftsgewandtes Gefühl. Man hat ja nie Angst vor der Vergangenheit. Ne? Das ist halt passiert. Angst hat man vor etwas in der Zukunft, wo es noch an Klarheit mangelt. Du hast dann den Job bei der Uni begonnen und das war genau, in der Biodidaktik, ja. Also du warst quasi in der Lehrerausbildung, ne? Andere Biolehrerinnen und Biolehrer ausgebildet. In der Uni, da eilt ja immer der Ruf voraus, da hat man befristete Arbeitsverhältnisse, eins nach dem anderen. Wie hast du das empfunden?
Ja, genau so. Also ich bin von einem befristeten Vertrag in den nächsten. Ich war auch um jeden weiteren Vertrag dankbar, weil es mir erstmal nochmal Zeit verschafft hat. Ich musste dann allerdings auch irgendwann mir eingestehen, dass ich so ein bisschen bequem darüber geworden bin, weil ich war mir relativ sicher, der nächste befristete Vertrag kommt schon. Und dann hört man auf, so weiter zu gucken und zu suchen, weil man ist ja dann auch irgendwie angekommen, man weiß, was man hat und ja, habe dann irgendwann gedacht, okay, du musst jetzt nochmal anfangen, weil es ist ja nicht dein Lebensziel, von einem befristeten Vertrag in den nächsten und wer weiß, ob es den nächsten überhaupt noch gibt, ne? Also das ist ja jetzt auch keine Garantie. Ja, da habe ich dann doch nochmal gedacht, jetzt muss ich nochmal aktiv werden. Man muss allerdings dazu sagen, die Stelle, die ich jetzt habe, die ist dann auch nicht, dass ich die gefunden hätte, sondern ich war während der Unizeit auch mal wieder in einer Weiterbildung nebenberuflich und darüber wurde das dann publik, dass da eine Firma sucht. Und dann habe ich mich da kurzerhand beworben. Dann hat es geklappt und dann hatte ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag im Pferdebereich beziehungsweise Tierernährung. Und ja, so kam das dann. Ne? Das hat sich so entwickelt und das ist halt das, was ich für mich auch festhalten kann. Also dieses Verharren in einer vermeintlichen Komfortzone, Sicherheit, das führt nicht dazu, dass sich was verändert. Also ich glaube, dieses Losgehen, und das ist ja das, was einem dann so schwerfällt, das ist aber das Entscheidende, damit neue Dinge einfach ins Leben treten können. Und das ist bei mir ja wirklich so eine Verknüpfung von, ich fange mal an, mich nebenberuflich bei der Hufbearbeitung vorzubilden, dann bin ich in der Fütterung gelandet. Und über diese Kontakte, die man dann da schließt, habe ich dann letztendlich diesen Job gefunden. Und so entsteht das dann, ne? Und das hätte ja sonst nicht entstehen können. Wenn ich weiter darauf gewartet hätte, so wie ich es ja anfangs mir fest vorgenommen habe, wenn ich dann den super Job finde, dann steige ich aus. Ja, ich glaube, deswegen darf man mutig sein und dem vertrauen. Und was auch sehr wichtig war, dass ich mir meiner Fähigkeiten bewusst geworden bin. Weil man ist ja viel mehr als nur Lehrer. Man hat ja Fähigkeiten erworben, die man auch woanders einbringen kann, die auch woanders gewinnbringend sind. Und sich derer bewusst zu werden, das ist auch vielleicht auch noch sowas, was für mich sehr, sehr wichtig war, um auch einfach diesen Selbstwert dann auch zu empfinden und sich das zuzutrauen, dass man das schaffen kann. Das war für mich auch, glaube ich, sehr entscheidend. Und das haben wir ja auch im Coaching sehr herausgearbeitet. Was sind denn die Fähigkeiten? Und auch wenn das auf den ersten Blick manchmal gar nicht so schlüssig ist, weil ich weiß noch, war so eine Tabelle, die wir angelegt hatten, irgendwie Fähigkeiten, Werte und ja, was mache ich gerne. Ja. Ich saß dann davon und habe gedacht, ja toll, was sollst du damit machen? Ne? So irgendwie das, was du gerne machst, dafür musst du bezahlen. Damit verdienst du nichts. Ne? So. Und da war ich erstmal einen Moment frustriert. Aber man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man halt in einer Bubble drin ist, wo man das einfach noch gerade nicht sehen kann. Und rückblickend macht das total Sinn. Und das, was da steht, das sind genau die Sachen. Und das ja, macht jetzt total Sinn. In dem Moment habe ich gleich überfordert und habe gedacht, was mache ich jetzt damit? Ne? Und deswegen ist das auch so schön, wenn man das aufbewahrt und sich dann nochmal anschaut.
Ja, das ist auch wirklich ein Coaching-Tool, das hat bis heute überlebt. Das machen unsere Kunden alle immer noch ganz fleißig und ich glaube, das ist auch eines der zentralen, eine der zentralen Überlegungen, die man so macht. Okay, was kann ich, was will ich, was habe ich schon gemacht?
Genau.
Und was brauche ich?
Ja.
So, und jetzt spinnen wir mal rum. Was könnte damit passieren?
Ja.
Genau. Also für die Hörer könnt ihr euch genau nach dem Schema jetzt mal eine Liste machen und dann mal brainstormen. Vielleicht. Öffnet das nochmal den Kopf. Jetzt haben wir rausgehört, du arbeitest momentan bei einer Firma, die Futtermittel vertreibt, herstellt und bist nebenher noch selbstständig in dem Bereich Hufbau. Pferdebearbeitung und auch Pferdeernährungsberatung.
Genau, ja.
Wie kann ich mir denn so eine Arbeitswoche bei dir vorstellen?
Es hat sich sehr, sehr verändert im Vergleich zur Schule, das kann ich schon mal sagen.
Okay.
Ich arbeite im Angestelltenverhältnis fast 100% remote. Es sei denn, es sind mal irgendwo Veranstaltungen oder so, wo ich hin muss. Ansonsten gehe ich morgens in mein Arbeitszimmer, fahre meinen Rechner hoch und gucke, was liegt an und plane ja den Arbeitstag. So, das mache ich auch sehr selbstbestimmt. Genauso ist es dann mit meiner Selbstständigkeit, die findet dann außerhalb dessen statt. Da lege ich mir dann halt die Termine, so wie es für den Kunden und für mich passt. Ja, fahre dann raus, lerne Kunden und Pferde kennen. Bei der Hufbearbeitung ist es so, die Kunden sehe ich ja immer wieder.
Kommst du da richtig mit so einem Werkzeugkoffer und du hast da dann ja. So eine, deine Profi-Ausrüstung im Kofferraum und dann, ich habe das einmal oder ein paar Mal gesehen, wie so ein Schmied kommt. Das fand ich richtig spektakulär. So, ne? Aber du beschlägst ja jetzt keine Hufe, ne? Sondern
genau,
du bearbeitest
also, so
die.
Spektakulär wie ein Schmied bin ich nicht. weil ich habe ja auch keine Schmiedeausbildung, sondern ich weiß, wie man einen Huf bearbeitet. Aber da habe ich mein Werkzeugköfferchen. Also ich bin ja eher ein bisschen schmaler und kleiner gebaut. Also nicht so der typische, dass man mir das direkt zutraut. Das war tatsächlich auch etwas, womit ich an der einen oder anderen Stelle zu tun hatte, dass man mir das gar nicht zugetraut hat. Also dann gehe ich zum Pferd und ja. Lass das Pferd erstmal schauen und dann gucken wir uns die Hufe an, das Gangbild. Dann ist auch immer wichtig, was berichtet der Besitzer? Ne? Gibt es Auffälligkeiten? Irgendwas, was ihm Sorge macht? Ja, müssen wir irgendwo drauf gucken. Dann werden die Hufe bearbeitet. Dann gucke ich auch nochmal, wie läuft das Pferd? Weil mir das auch immer ganz wichtig ist, das abzusichern, dass das jetzt auch wirklich zielführend ist für das Pferd. Aber das ist mir halt ganz wichtig, dass ich dem Pferd halt helfe. Und das habe ich auch sogar damals aufgeschrieben. Ich möchte Tieren helfen. Ich habe sogar allgemein Tiere geschrieben, weil mir Tiere einfach sehr am Herzen liegen und ja, Pferde liegen mir natürlich nochmal im Besonderen am Herzen und ich weiß mittlerweile, ich kann denen helfen und das ist ein unfassbar schönes Gefühl, was mir unheimlich viel Sinnhaftigkeit gibt.
Was glaubst du, bringst du aus deiner Berufshistorie mit, was dir jetzt von Vorteil ist?
Das ist gar nicht wenig. Ich habe ja auch immer noch, also das hat ja fast jeder in seinem Berufsleben mit Menschen zu tun. Das heißt, ich kann Menschen gut einschätzen. Ich merke schnell, wie muss ich denjenigen anpacken? Und das ist sowohl in meinem Angestelltenverhältnis wichtig, weil ich da ja auch mit Kunden zu tun habe, aber auch in meiner Selbstständigkeit, wo ich dann ja auch einschätzen muss, ist das jetzt ne, ein Pferdebesitzer, der besonders besorgt ist, der einfach Angst hat und der erstmal ne, aufgefangen werden muss, bevor der überhaupt inhaltlich jetzt irgendwie aufnahmefähig ist? Oder ist das jemand, der eine schnelle Lösung braucht, ne, der jetzt gar nicht viel Blabla möchte? Also ich glaube, adressatengerecht formulieren, das ist in meinem jetzigen Job ganz wichtig und das habe ich aus Schule mitgenommen und da habe ich sehr viel Übung drin und auch komplexe Inhalte und das ist halt in meinem Job auch sehr wichtig, wirklich verständlich runterzubrechen, dass das Gegenüber was damit anfangen kann, dass der Kern der Information ankommt und nicht ganz viel drumrum und derjenige hinterher gar nicht mehr weiß, was war jetzt nochmal. Ja, das habe ich auch in Schule gelernt so und das war in Schule genauso wichtig wie jetzt, aber natürlich auch das, was ich an biologischem Wissen habe, ne, das war in meinen Ausbildungen sowohl, also bei der Hufbearbeitung war das wichtig oder ist das wichtig, als auch in der Futterberatung ist das halt auch der fachwissenschaftliche Teil des Ganzen, ne, auch was ich im Studium gelernt habe, spielt da mit rein. Also das ist alles irgendwie nicht umsonst gewesen, was ich da so gemacht habe. Und man muss halt auch dazu sagen, die Zeit als Lehrerin hat mir halt auch die finanziellen Möglichkeiten geboten, überhaupt diese Weiterbildung, weil private Weiterbildung, die trägt man ja selber, ne, und die sind ja halt auch nicht günstig. So, das hat mir dann halt auch Schule ermöglicht, dass überhaupt, das hätte ich nach dem Abitur nicht so finanziert bekommen.
Wir kommen so langsam Richtung Ende, Per. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt deine Pferde besuchen könnte und oh Wunder, sie könnten mit mir sprechen und ich würde die zu Pea befragen und sie fragen, sagt mal, wie habt ihr eigentlich so die letzten Jahre mit Pea erlebt? Was würden die mir eigentlich erzählen?
Also mein junges Pferd, die ist da sehr direkt. Ich glaube, die würde sagen, dass ich teilweise ziemlich gestresst war und ihr auf den Keks gegangen bin, weil die hat mir das auch sehr deutlich rückgemeldet. Wenn ich innerlich nicht auf einem gewissen Punkt angekommen war, dann war die zusätzlich nochmal eine Explosion an diesem Tag. Ich glaube, die würde das rückmelden und dass ich mir manchmal zu viele Gedanken mache, würde sie wahrscheinlich sagen. Weil das ist so ein Pferd, die hat mir eigentlich gezeigt, einfach mal machen und dann gucken, was passiert. Ne? So ist sie von ihrer Einstellung her. Ich glaube, da würde sie dir rückmelden, dass man da schon sehr viel Geduld manchmal mit mir haben muss, bis ich mal einfach mache. Und die andere, die würde wahrscheinlich eher sagen, ja, die lernt das noch. Also sie hat ja auch diese Altersweisheit.
Okay.
Ne? Die lernt immer noch dazu und die wird immer besser und die kann sich auch immer besser ja selbst einschätzen und die Situationen einschätzen. Das konnte die früher vielleicht noch nicht so gut. Aber ja, das würde sie wahrscheinlich rückmelden.
Okay, das heißt, heute ist die Zeit, in den Stall zu fahren, auch flexibler wieder da?
Ja, auf jeden Fall. Klar, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist alles total entspannt und ich bin super frei, aber man hat natürlich seine Verbindlichkeiten und der Alltag ist auch manchmal stressig, aber es ist eine andere Form von Stress und es ist nicht vergleichbar. Ich habe Schule halt als sehr fremdbestimmt auch erlebt. Allein durch den Stundenplan ist man ja schon sehr gebunden. Das habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich bin jetzt sehr selbstbestimmt und das gibt mir unheimlich viel innere Ruhe tatsächlich. Also fremdbestimmt sein stresst mich eher und das ist aber ja auch sehr unterschiedlich, wie das empfunden wird. Und für mich war es halt das Richtige zu gucken, wie kann ich das Selbstbestimmte alles lösen? Und das bringt mich zur Ruhe.
Wenn du heute eine Lehrkraft treffen würdest, die an einem Punkt ist, wo sie mit ihrem Job hadert und nicht so richtig weiß, wie geht's jetzt weiter, was kann ich verändern, ah, die Sicherheit und puh, keine Ahnung, also irgendwas muss passieren, aber ich weiß es auch nicht. Was würdest du dieser Person sagen?
Ich würde dieser Person sagen, dass sie da auf jeden Fall hinschauen und hinhören darf und dass es normal ist, dass einem das vielleicht auch Angst macht, wenn man da genauer hinhört und dann die Erkenntnis hat, boah, das ganze Konstrukt könnte jetzt in sich zusammenbrechen oder ne, dass ich das alles über den Haufen werfen muss, das macht einem, also mir hat das Angst gemacht, weil man ja auch sehr, sehr viel da reingesteckt hat und dafür gearbeitet hat. Sich dann einzugestehen, das ist völlig okay, ne, dass mir das erstmal Angst macht oder dass das erstmal vielleicht auch abschreckend ist und ich das vielleicht nicht so zulassen möchte. Und dann aber den Mut zu haben, trotzdem genau hinzuschauen und sich dann aber die Frage auch zu stellen, was hilft mir denn jetzt? Was würde mir jetzt helfen? Und wer kann das sein? Und an wen kann ich mich da wenden? Weil man muss das ja nicht alles mit sich alleine machen. Und dann auch für sich zu sondieren, mit wem spreche ich darüber und mit wem nicht. Es gibt sicher Menschen, die sind da nicht sehr hilfreich in dem Moment. Auch wenn sie hilfreich sein wollen, aber sie sind es dann in dem Moment einfach nicht. Und da kann man für sich, glaube ich, auch ganz gut so ein bisschen vorsondieren, mit wem spreche ich jetzt darüber. Und das sehr bewusst auszuwählen. Und ja, dann zu sagen, klar, die Angst ist da oder die Sorge. Es ist halt einfach was Ungewisses und das macht uns ja immer erstmal, ne, wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, ist das ja erstmal ein Risiko. Dann aber zu sagen, ich habe den Mut, es dennoch zu tun, die ersten Schritte zu gehen. Und das sind kleine Schritte. Das muss ja gar nicht direkt der große. Also ne, ich bin sehr viele kleine Schritte gegangen, bevor ich dann zum Hörer gegriffen habe und gesagt habe, ich bin raus, ich möchte nicht mehr. Es gibt ja auch so ein schönes Bild von einer Leiter, wo die Sprossen so ganz weit gesteckt sind und dann so die kleinen Schritte sind das Sinnvolle, sodass ich auch jeden weiteren Schritt nehmen kann und nicht irgendwann die nächste Sprosse so weit oben ist, dass ich gar nicht drankomme. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Sinnbild dafür, dass jeder kleine Schritt zählt und das kann auch einfach an einem Tag die Frage sein, mit wem spreche ich heute darüber und es dann zu tun und dann zu gucken, was an Erkenntnis gewinne ich daraus und dann den nächsten Schritt zu planen. Um es kurz zu machen, das große Ganze ist manchmal dann erreichbar, wenn man die kleinen Schritte geht. Und da zählt jeder Einzelne.
Das kann ich so bestätigen.
Ja.
Okay, Pia, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute Vormittag. Wie geht's jetzt für dich weiter? Was steht heute noch auf der Agenda?
Ja, gleich E-Mails lesen, gucken, was heute ansteht. Ich habe mir auch schon eine To-Do geschrieben.
Super. Ich danke dir herzlich, liebe Pia.
Ja,
und ich freue mich,
dir
weiterhin deinen Weg beobachten zu dürfen. Und vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr auf der Equitana-Messe in Essen, uns über den Weg zu laufen. Wer weiß.
Genau. Ja,
genau.
Das war sehr
klar.
Schön.
Dann tschüss und mach's gut.
Tschüss, Isabel.